Wir hören auf Kolosser 2, die ersten 7 Verse. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir auch für dieses Wort. Danken dir dafür, dass du mit deiner großen Barmherzigkeit und Liebe unser Leben erreicht hast. Durch deinen Heiligen Geist bist du unser Leben hineingetreten, hast uns Leben aus dir geschenkt, göttliches, ewiges, unvergängliches Leben. Und tagtäglich fließt deine Gnade unser Leben hinein. Und dafür sind wir dir unendlich dankbar. Und gleichzeitig verspüren wir und sehen wir es und erkennen es immer klarer, mit wie viel Schwachheit auch unser geistliches Leben und auch das Leben unserer Gemeinden umgeben ist. Leiden darunter, wo die Kraft der Verführung an uns nagt, wo diese Verwurzelung in dir nur sehr oberflächlich geschieht, wo unser Leben mit dir nicht das widerspiegelt, was wir uns eigentlich schon ersehnen. Und deswegen danken wir dir, dass du gerade in diesen Tagen uns daraufhin ansprichst, dass wir auch ehrlich in den Spiegel hineingucken dürfen, ehrlich sein dürfen vor dir. Aber nicht nur einfach in Selbstzerfleischung vor dir stehen, sondern umso klarer dein strahlendes Angesicht sehen. Das entscheidende Geheimnis Gottes, Christus. Und wir bitten dich, dass auch das an diesem Abend geschieht, dass du uns aufleuchtest, Herr Jesus Christus, in deiner Größe, deiner Schönheit, deiner Liebe, deiner alles überragenden Strahlkraft. Und dann kriegen wir auch für unser Leben wieder Hoffnung, für das Leben deiner Gemeinde. Und dabei preisen wir dich und wollen deinen Namen rühmen. Und jetzt komm du und begegne uns an diesem Abend durch dein Wort. Segne du unseren Bruder, bestätige sein Wort und lass dein Wort nicht leer zu dir zurückkommen. Wir ehren dich, unseren Herrn. Amen.
So haben wir gesungen, ihr Auserkorenen Gottes. Erstlingsernte in dem Geheimnis des Christus, unser Thema in diesen Tagen. Unser Zusammensein soll dir dazu dienen, dass wir bereitet werden und dass wir irgendwie, wenn wir die ganze Wahrheit des Wortes Gottes erfassen, auch alle persönlich erfasst werden von dem Christus Gottes, dass jeder seinen Platz einnimmt, dass dieses herrliche Ziel erreicht wird. Unser lieber Bruder Rainer Wörz hatte ja am Sonntagabend die Verse zuvor gehabt. Wir haben ja gemerkt, er war so reich erfüllt, dass die Zeit bei weitem nicht ausgereicht hat, dass er alles sagen konnte, was er sagen wollte. Ich wollte dann einmal zurückgreifen auf diese Verse. Nicht, weil ich meinte, es müsste was ergänzt werden oder berichtet werden. Im Gegenteil, könnt ihr nur bestätigen. Aber da haben wir auch ein Geheimnis. Und wir gehen in unserem Abschnitt wieder auf ein Geheimnis zu. Und ich habe den Eindruck, diese Geheimnisse, diese beiden, die stehen in einem ganz engen inneren Zusammenhang. Paulus hat ja nicht in Versen und Kapiteln geschrieben, Paulus hat einen Brief geschrieben. Und da gab sie das eine aus dem anderen heraus und wir spüren, das gehört irgendwie zusammen. Als ich mir das noch einmal ansah, habe ich wieder etwas gemerkt, was ich früher schon beachtet hatte, aber wieder ganz vergessen habe. Es gibt so viele Feinheiten in den Briefen. Wir hatten also gemerkt, Briefschreiber Paulus und Timotheus, der Bruder, nicht unser Bruder Timotheus, sondern Timotheus, der Bruder, ein Vorbild wirklicher Bruderschaft. Man sollte auch wieder Timotheus mal studieren. Aber dann haben wir gesehen, dass es immer geht, wir danken, wir beten, wir haben gehört, immer wir, dieses Brudergespann. Und auch in den Dienst von Bruder Heinemann, der mit Vers 9 begonnen hat, auch wieder wir hören nicht auf, wir haben gehört, wir beten, das wir. In dem Abschnitt, den wir dann am Sonntag hatten, da geht zum Ich über. Ich freue mich in den Leiden. Und ich bin ein Diener geworden, das Wort Gottes zu vollenden. Warum? Und als er dann von diesem herrlichen Geheimnis gesprochen hat oder geschrieben hat, da geht er wieder zu dem Wir über. Wir arbeiten. Also ganz wunderbar. In unserem Kapitel 2 geht es wieder zu dem Ich. Ich will keinen Kommentar dazu geben, aber wir wollen auf diese Feinheiten, die die Bibel hat, achten. Vor allen Dingen, wenn Menschen sein dürfen, die so einfältig sind, die sagen, wir glauben allem gleich, wie geschrieben steht. Alles hat einen tiefen Sinn in unserer Bibel. Und wir wissen eins, wir brauchen immer eine längere Zeit, bis wir all diese göttlichen Wahrheiten innerlich erfassen. Und bis das Wort Gottes auch Gestalt in uns gewinnt. Also wir haben hier in diesem Abschnitt, den wir am Sonntag hatten, ein Geheimnis. Und wenn man das liest, das fängt an von dem Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Welches ist Christus in euch? Die Hoffnung der Herrlichkeit unter den Nationen. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein wunderbares, tiefes Geheimnis. Mich hat besonders angesprochen, dass am Anfang steht, Reichtum der Herrlichkeit von diesem Geheimnis unter den Nationen und am Schluss die Hoffnung der Herrlichkeit. Zweimal den Artikel dabei. Wirkliche Hoffnung hat nur eine, der Gott der Hoffnung. Und der Herrlichkeit, es ist der Gott der Herrlichkeit, es ist der Vater der Herrlichkeit. Ich habe den Eindruck, als möchte der Vater uns sagen, ich spreche jetzt menschlich, nachdem ich weiß, dass Christus in dir ist, dann bin ich völlig gewiss, dass ich mein Ziel erreichen werde. Ich, der Gott der Hoffnung, ich, der Gott der Herrlichkeit. Es liegt nicht in mir, es liegt nicht in dir, aber Christus in euch. Eine wunderbare Gewissheit. Und dieses wunderbare Geheimnis hat Paulus auch so erfüllt, dass er anschließend sagt, den verkündigen wir. Das wollen wir mehr und mehr übernehmen, Geschwister. Nicht das verkündigen wir oder jenes verkündigen wir. Zeitgeist und was es alles gibt, nein, den verkündigen wir, den Christus Gottes, den Herrn der Herrlichkeit, der in uns Gestalt gewonnen hat, den verkündigen wir. Dann hat er ein Arbeitsprogramm, 3 Punkte. Ich darf es noch mal gerade kurz nennen, wir haben sie ja schon gehört. Das erste ist, indem wir jeden Menschen ermahnen. Für ermahnen steht ja im Großen Ganzen immer Parakaleo, das steht hier nicht. Hier steht Nuteteo, Ich bin nun kein Grieche, mein Bruder weiß es besser. Erste Silbe Nous, der Denksinn, und Theo, setzen. Also der Gedanke wäre der, den Denksinn setzen. Die Übersetzung findet man nirgends, nur beim Bruder Bader. Aber ich finde sie für gut. Dieses Wort, ich habe es angesehen, kommt 8-mal im Neuen Testament vor. Und eine Beschäftigung mit so einem Wort ist manchmal gut. Es ist wirklich etwas Schönes, wenn unser Denksinn gesetzt wird. Wir haben heute Morgen die Losung gehört und den Lehrtext dazu. Kolosser 3, Vers 16, da steht auch das gleiche Wort wieder. Dass wir einander ermahnen sollen, da steht dieses Wort, Denksinn setzen. Wodurch? In geistlichen Liedern, in Psalmen, in Lobliedern. Also wenn du einem anderen helfen willst, zu einem geordneten Denksinn zu kommen, dann soll man nicht unsere Ideen dem anderen beibringen. Vom Wort her. Ich möchte noch ein schönes Wort nennen. Vom Denksinn steht Römer 15, Vers 14. Ich bin aber, liebe Brüder, auch selbst euer völlig überzeugt, dass ihr voll Gütigkeit seid, voll Erkenntnis, einander zu ermahnen, steht wieder das Wort, in den Denksinn zu reden. Also mit zwei Voraussetzungen. Die erste ist Vollgütigkeit. Das andere kommt nicht gut an, das Poltern und so weiter, aber die Gütigkeit. Ach ja, ich habe es dann wieder im Sinn. Es war in den 50er Jahren, habe immer wieder einen alten Bruder gehört und der sagt immer, was die Welt heute braucht, das sind gütige Leute. Ich glaube, es hat sich nichts geändert dran. Wir brauchen auch heute noch gütige Leute. Dass ihr selbst voll Gütigkeit seid. Und erfüllt mit Erkenntnis. Wenn du anderen einen Dienst tun willst, dass ein Denksinn gesetzt wird, komm nicht mit deinen Ideen. Komm nicht mit deinen Systemen. Es gibt so viele Systeme. Die haben alle einen Macken. Aber erfüllt in der Erkenntnis seines Willens. Dürfen wir diesen Dienst tun? Das war das Erste. Und das Zweite, indem wir jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Ich will es nur lesen. Und dann kommt das Dritte noch, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christo darstellen. Arbeitsweise des Apostel Paulus, die wir auch übernehmen dürfen. Das kommt also von diesem Geheimnis her. In dem Abschnitt, den wir eben gehört haben und den wir nun kurz uns ansehen wollen, da geht es zu einem Geheimnis. Und da führt uns der Apostel Paulus wieder auf einen ganz besonderen Wege zu diesem Geheimnis hin. Er fängt hier gewaltig an. Als ich das gelesen habe, ich dachte, ja Paulus, sonst schreibst du doch anders. Da steht es hier, ich will, dass ihr wisset. Sonst bittet er die Brüder, ermuntert die Brüder, ich will, dass ihr wisset. Ich habe gedacht, wir müssen uns mal Gedanken machen, warum schreibst du eigentlich so, Paulus? Ich will, dass ihr wisset. Ich habe mir verschiedenes Recht gelegt, ich will zwei Dinge sagen. Das eine, als Paulus diesen Brief geschrieben hat, war ein Gefangener, abgeschnitten von den Brüdern, abgeschnitten von den Gemeinden, der gegründet hat, den er gedient hat, mit viel Liebe, mit viel Hingabe, mit viel Kampf. Und dann sehen wir ihn in seiner Zelle und immer wieder finden wir es in den Briefen da und dort. Hier ist der Epaphras, der ihn besucht, aus dem Philipperbrief, der Epaphroditus und immer wieder sind es Einzelne, die ihn besuchen. Und wenn wir es beachten, merken wir, welche Ermunterung, welche Stärkung das für den Paulus war, dass er mit Brüdern Kontakt hatte und vor allen Dingen, dass die Brüder ihm Kunde brachten von den einzelnen Gemeinden. Und hat Paulus sicherlich so gedacht, ihr sollt wissen, wie mich das ermuntert hat. Nun schreibe ich euch, in welchem Kampf ich für euch stehe. Es soll auch für euch eine Ermunterung sein, dass ich, der ich so weit von euch weg bin, Und ihr Kolosser, die ich ja nie kennengelernt habe, ihr sollt wissen, da ist einer, der ringt für euch. Und vielleicht hat er noch einen anderen Gedanken gehabt. Vielleicht hat er so stark geschrieben, ich will, dass ihr wisset. Vielleicht ist einer angesprochen und sagt, Paulus, wenn du so ringst, wenn du so kämpfst, hast du vielleicht den Gedanken, ich sollte mitarbeiten, mitringen, mitkämpfen. Ich meine, das Wort will uns immer wieder ansprechen, Geschwister. Ich will, dass ihr wisset. Und nun sagt er, welch großen Kampf ich um euch habe. Das sollt ihr wissen. Zuerst hat er nur gesagt, wir danken für euch, wir beten für euch. Das ist ja schon großartig. Aber jetzt lässt er uns in das Innerste hineinschauen. Und wir merken, Geschwister, es gibt ein Beten und es gibt ein tieferes Ringen im Glauben, im Gebet, im Kampf. Welch großen Kampf ich um euch habe. Irgendwo hatte ich mal für eine Freizeit ein Thema gehabt, Kampf, war dann überrascht. Es gibt dann im Griechischen verschiedene Worte. Hier ist das Wort Agon, kommt 6-mal vor. Einmal kommt es noch vor, ich glaube, mir heißt es im Griechischen Agonia, die Agonie kennen wir, kommt noch einmal vor. Und für mich ganz überraschend, das ist ein Wort, das vielleicht mit Todeskampf wiedergegeben werden kann. Und dieses Wort konnte ausgerechnet nur wer schreiben? Lukas, der geliebte Arzt. Ich habe das verstanden davon. Da steht in dieser Geschichte von Gethsemane. Matthäus, Markus, Lukas berichten davon, Johannes nicht. Und da ist dieses Wort. Ich glaube, dass Gethsemane auch mit eines der nicht voll und tief verstandenen Worte der Bibel ist, was da geschehen ist. Ich habe von einem Bruder gelesen, habe ich den Eindruck gehabt, das war einer, der sich so ganz hineingelebt hat in dieses Geschehen, was der Herr da durchlitten hat. Es war tiefer. Es war nicht nur der Gedanke, ach Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn das sein Gebet gewesen wäre, würde das ja nicht stimmen, was im Hebräerbrief heißt. Er ist erhört worden. Dann wäre er ja nicht erhört worden. Es war ein anderes. Es ging um einen Todeskampf. Satan wollte, dass er dort schon stirbt. Und der Herr hatte den inneren, klaren Weg, das Ziel, ich habe am Kreuz zu sterben. Er hat es gesagt. So wie die Schlange am Pfahl erhöht worden ist, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das war sein Weg. Und darum heißt dieser ganze Abschnitt am Schluss, das ist die Stunde der Gewalt, der Macht, der Finsternis. Das war ein Todeskampf. Nur einmal. Den hat der Herr geführt. Werden wir nicht führen können. Würden wir auch nicht schaffen. Aber vielleicht dürfen wir doch in den Kampf eintreten. Paulus sagt, welch großen Kampf ich habe um euch, in die Laodicea und so viele mein Angesicht nicht gesehen haben. Und wenn wir die Worte weiter ansehen von dem Kampf, da schreibt dann die Thessalonicher, ihr wisst, wie ich zu euch gekommen bin, wie ich viel Kampf hatte. Wirkliche Evangeliumsverkündigung ist oft mit Kampf verbunden, Geschwister. Und dann ist es gut, wenn man Beter um sich hat und hinter sich hat. Oder Paulus schreibt an den Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist. Und Paulus sagt von sich, 2. Timotheus 4, 7, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben bewahrt. Schönste und tiefste, was am Ende sein darf. Und dann sagt er, fortan ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Und so könnten wir noch manche Worte uns ansehen. Kolosser 1, 29 hatten wir ja das Wort, wer sich müht und kämpft. Dann haben wir das auch noch im 1. Timotheus 4, Vers 10. Dafür arbeiten wir und kämpfen. Oder dafür mühen wir uns ab und kämpfen. Weil wir an Gott glauben, der ein Retter aller Menschen ist. Das lehre und bezeuge, verkünde. Also wir sehen, auch wir sollten in den Kampf eintreten. Mir fiel ein, ich war irgendwo in einer Versammlung, da sprach man über den Zehnten. Kann man ja machen, nicht? Manche protestieren, das ist gesetzlich, stimmt nicht. Abraham war der Erste, der den Zehnten gegeben hat, und Abraham ist der Vater des Glaubens. Aber ein Bruder stand auf, sagt, liebe Geschwister, wie wäre es denn, wenn wir Gott den Zehnten von unserer Zeit geben würden? Da kam auch eine kühne Stimme und sagte, ach was, den Zehnten, meine ganze Zeit. Da sag mal vorsichtig, wie ist das dann, wenn du ins Kino gehst, ins Theater oder am Fußballplatz und so weiter und so weiter. Denk mal drüber nach, ob Gott wirklich ein Zehntel unserer Zeit bekommt. Im Gebet, im Lesen, der Fürbitte, der Danksagung und der Lobpreisung. Ja? Ach ja, er ist in einem Kampf, unser Apostel Paulus. Warum kämpft er? Das Positive finden wir gleich in den nächsten Punkten. Er hat einen wirklichen Kampf für die reine Verkündigung des Evangeliums, dass das, was Gott ihm anvertraut hat, dass das auch Platz gewinnt in den Herzen der Heiligen Gottes. Ja, so Platz gewinnt, dass ihr Leben dadurch erfüllt und gestaltet wird. Nicht nur, dass man hohe Gedanken hat, nein, es soll uns prägen. Es soll uns in unserer ganzen Art und Weise verändern. Will ich im Einzelnen jetzt nicht darauf eingehen. Wir haben gleich drei Punkte, genau wie es beim anderen danach drei Punkte waren, jetzt hin drei Punkte. Aber wir finden es im Kolosserbrief und wir finden es auch in seinen ganzen anderen Briefen, seinen letzten Briefen vielleicht noch stärker, wie sehr er die Not sieht für die Gemeinde Gottes. Was alles in die Gemeinde Gottes hineinkommt, an falschen und dämonischen Einfluss. Ich will nochmal daran erinnern, wir kennen das, wie er die Ältesten von Ephesus nach Milet gerufen hat, wie er ihnen den Rechenschaftsbericht gegeben hat zu seiner ganzen Arbeit. Und was sagt er zum Schluss? Liebe Brüder, ich weiß, nach meinem Abschied werden verderbliche Wölfe in eure Gemeinde kommen. Das wusste Paulus. Paulus war ein Prophet. Er wusste noch mehr, ich weiß, auch aus eurer Mitte werden Einzelne aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um etliche hinter sich herzuziehen. Sie verdrehen göttliche Wahrheiten und glauben, dass sie eine besondere Botschaft, ach ja, wir haben es erlebt, es hat es immer wieder gegeben. Geringere Dinge, schlimmere Dinge. Ich will mal eins herausgreifen, das ist schon lange her. Dies betrifft, sie sind schon beim Herrn. Das waren auch Brüder, die in unseren Versammlungen waren, die unsere Brüder geierheller gehört haben. Dann kam ein anderer Bruder in diesen Kreis und hat ihnen andere Dinge verkündigt und hat Erfolg gehabt. Hat ihm beigebracht, es war etliche Jahre nach dem Krieg, Deutschland hat einen solchen Blutzoll gebracht. Deutschland steht jetzt an der Stelle Israels. Und damals war die Regierung noch in Bonn. Und dann hat er ihnen beigebracht, der Herr kommt nicht nach Jerusalem, der Herr kommt nach Bonn und wird die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und ihr seid die Auserwählten. Sehr schön. Und dann wusste er einen bestimmten Tag. Setzt euch ans Radio, da kommt die Nachricht, dass der Herr in Bonn eingetroffen ist, die Regierungsgewalt übernommen hat und ihr werdet dann gerufen nach Bonn, ihr werdet dann die Staatsämter übernehmen. Und die Brüder saßen am Radio. Es werden etliche kommen, verkehrte Dinge reden, um andere hinter sich herzuziehen. Und Paulus sagt es ganz deutlich, in der letzten Zeit werden dämonische Lehren sein. Wir denken dran, was er geschrieben hat. Wer da meint, dass er steht, sehe zu, dass er nicht falle. Wir wollen gar nicht auf die anderen schauen, dass sie so falsch waren. Ich spüre, wie der Kampf nötig ist in der Gemeinde, Gottes Geschwister, dass wir von diesen Einflüssen bewahrt werden. Es ist ja schlimm, wenn dämonische Kräfte hineinkommen in die Gemeinde. Aber allein diese verkehrten Dinge, dass man irgendetwas umdreht, ja, man bleibt bei dem gleichen Wort und man dreht es ein bisschen um, kriegt eine ganz andere Richtung. Das ist ein Kampf gewesen. Und nun gehen wir mal zu dem, was er an Positiven zu kämpfen hat. Das haben wir in Vers 2. Auch wieder drei Punkte. Genau wie er bei dem anderen, bei seinem Arbeitsprogramm, auch drei Punkte hat. Das erste war, oder steht hier, auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen. Bei getröstet steht dieses Wort Parakaleo. Wir wissen ja alle, das kann man mit ermahnen, mit zusprechen, mit ermuntern, mit trösten, mit bitten und so weiter wiedergeben. Ich finde, dass die Brüder es richtig getroffen haben, hier zu schreiben, dass ihre Herzen getröstet werden. Kennt halt alle das Wort. Um Trost war und sehr bange. Es ist schön, wenn die Herzen getröstet werden. Man muss auch einmal das Herz von der Bibel her kennenlernen. Und dann merkt man, dass es auch mein Herz so ist. Im Jeremia heißt es, Kapitel 17, ich nenne jetzt mal die Luther-Übersetzung, die kennen wir am besten, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Einmal trotzig, da bäumt man sich auf, dann klappt die ganze Geschichte nicht, dann sacken wir zusammen und sind am Boden. Unser Herz. Der Herr hat in seinen Erdentagen unser Herz aufgedeckt. Wir finden das in Matthäus, wir finden das in Markus. Bei Matthäus sind es, glaube ich, 7 Stücke, die er nennt, 6 Stücke und bei Markus 2x6 Stücke, 12. Ich habe in der ersten Zeit immer gemeint, liebe Geschwister, so ein Wort kann ich in der Versammlung kaum sagen. Liebe Geschwister, das ist euer Herz. Aber ich habe gelernt, wer diese Worte ausgesprochen hat über unser Herz, das ist der, dem bezeugt wird, er ist die Wahrheit. Und er hat auch die Wahrheit in diesem Punkt gesagt. Und wer einmal im Lichte Gottes sie erkennen darf, der weiß, es stimmt. Wir müssen das alles nicht getan haben, aber wir spüren die Dinge, die sind da. Und wer meint, bei ihm wäre es nicht so, der könnte höchstens nur fragen, bist du schon einmal ganz im Lichte Gottes gewesen? Nur im Lichte Gottes kann man das erkennen. Aber dann hat die Bibel auch das schöne Wort bei den Seligpreisungen. Wie heißt die eine schöne Seligpreisung? Glückselig sind, die reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Steht oft auf Todesanzeigen, man meint, es ist alles so zukünftig. Ich habe den Eindruck, liebe Geschwister, es fängt jetzt an, nicht? Glückselig sind, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Nicht ein Bild, aber das Bild Gottes aus der Schrift, das erwächst dann in uns, je mehr unser Herz gereinigt ist. Ich möchte darum noch zwei Worte aus den Sprüchen nennen im Blick auf unser Herz. Das eine heißt, Sprüche 4, 23, behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Kann man einmal medizinisch sehen, ist auch wichtig. Aber noch viel tiefer im Blick auf das geistliche Leben. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Hier entscheidet es sich. Das Herz ist die Zentrale für unser Seelen- und für unser Geistesleben. Und das andere Wort kennen wir alle auswendig, steht Sprüche 23, 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Weißt du jemand Besseres, dem du dein Herz geben könntest? Ich nicht. Darum sollten wir immer wieder unser Herz ihm geben. Wie heißt das eine Lied? Hier ist mein Herz, mein Gott, ich gebe es dir. Wollen wir ihm immer wieder geben, dass er unser Herz reinigt und dass er auch unser Herz erfüllt. Das wäre das Erste, worum der Paulus ringt, dass die Herzen getröstet sein mögen. Dass das Herz bereit wird, die herrliche Botschaft des Christus in das Herz aufzunehmen, in unser Leben. Das Zweite, vereinigt in Liebe oder man kann auch übersetzen, zusammengehalten, zusammengefügt in Liebe. Die Gemeinde wird dargestellt in der Schrift einmal als ein Haus, ein Bau, das andere Mal als ein Leib. In Epheser 2, 21 haben wir den Bau. Da heißt es, dass der ganze Bau wohl zusammengefügt ist. Ich liebe das Wort, wohl zusammengefügt. Dürfen wir also jetzt für unsere Brüderfreizeit nehmen, liebe Geschwister. Gott hat uns wohl zusammengefügt. Dich und mich, uns alle. Wohl zusammengefügt. Und dann ist es ja noch der Leib. Epheser 4, 16 wird auch gesagt, der ganze Leib wohl zusammengefügt. Nehmt es doch mit in eure Kreise, Geschwister. Gott hat uns wohl zusammengefügt. Gott hat sich was gedacht, dass gerade der und die in unserer Mitte sind. Wohl zusammengefügt. Irgendwie erfüllt jeder eine wichtige Aufgabe an uns. Vielleicht darf ich das nochmal hinzufügen, um ein Bild zu haben. Beim Bau, da werden ja die Steine aufeinander gesetzt, nicht? Und Gott tut uns als lebendige Steine aufeinander setzen, bis das Haus dann fertig ist. Ein lebendiges, geistliches Haus. Welch ein Baumeister. Wenn ein Haus gebaut wird und die Steine aufeinander gesetzt werden, kommt ja sowas dazwischen, immer dazwischen, nicht? So ein Mörtel oder irgendwas, nicht? Ihr Bauleute, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie gebaut. Was ist bei uns? Zusammengefügt in Liebe. Aha, da muss immer die Liebe dazwischen sein. Wenn das nicht ist, dann drückt ein Stein den anderen, nicht? Das tut immer weh. Aber wenn dieser Mörtel Liebe dazwischen ist, liebe Geschwister, zusammengefügt in Liebe. Je mehr du dich in die Paulusbriefe versenkst, vor allen Dingen auch in seine Gebete, geht es immer um die Liebe, Geschwister. Und wir erfassen es immer tiefer, die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. In die Vollkommenheit kommt jeder nur hinein, allein auf dem Wege der Liebe. Darum auch dieser Kampf des Apostel Paulus. Dann kommt das Dritte. Und das ist eigentlich, ja, indem er es geschrieben hat, am gehaltvollsten. Er schreibt also nicht nur zu allem Verständnis, sondern er schreibt zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses. Also ich habe den Eindruck, ihm scheint es sehr gelegen zu sein, dass wir das Verständnis bekommen. Und dafür das Gebet, und zwar ein Ringkampf des Gebetes, allen Reichtum. Kommt bei Paulus so oft vor. Der Reichtum der Herrlichkeit, Reichtum der Gnade und so weiter. Hier Reichtum des Verständnisses. Aber dann fügt er noch hinzu, Reichtum der Vollgewissheit. Ich habe den Eindruck, die meisten sind schon mal froh und dankbar, wenn sie eine Heilsgewissheit haben, nicht? Wenn sie sagen können, wie der Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Schöne, wunderbare Heilsgewissheit. Aber hier heißt es, eine Vollgewissheit. Kommt viermal vor, hier an der Stelle. 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Von der Vollgewissheit des Evangeliums, dass man erkennen darf, dass Gott auserwählt. Und im Hebräerbrief stehen die anderen beiden Worte, Vollgewissheit der Hoffnung und Vollgewissheit des Glaubens. Ein Kampf zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses. Irgendwo habe ich mal so über verschiedene Worte gelesen, da war das Verständnis Synesis und kam gar nicht so gut dort weg. Ich habe von diesem Wort her einen ganz anderen Eindruck. Mir erscheint das ein sehr wichtiges Wort zu sein, die Synesis. Wird als Verständnis übersetzt. Haben wir sagen lassen, dass der Gedanke von diesem Wort Synesis, kommt 7-mal vor im Neuen Testament, etwas von Vereinigung hat. Da sind viele Flüsse, die gehen in einen See, sind sie vereinigt. Es sind Ströme, die gehen in das Meer, sind sie vereinigt. Das ist der Gedanke. Es ist ein Zusammentreffen von verschiedenen Gedanken. Ich glaube, das ist dieser Gedanke, die Synesis, dass wir zu einer inneren Zusammenschau des Wortes Gottes kommen. Ja, wir begegnen immer wieder allen möglichen Leuten, nicht? Dann heißt es, das steht in der Bibel. Ich bin so froh, dass die Schule Geier Heller hinter mir habe. Die haben ja gesagt, du, wenn die sagen, das steht in der Bibel, ist überhaupt nichts bewiesen. Alle Sektierer sagen, das steht in der Bibel. Schlagen es auf, da steht's. Wir brauchen die Zusammenschau des ganzen Wortes. Habe gelernt, wenn man nur ein Wort hat, da kann man Striche in allen Richtungen hinziehen. Man muss zu dem einen Wort ein zweites Wort dazu setzen, da hast du nur eine Linie. Man muss die zwei Worte verstehen. Dann kannst du noch ein drittes Wort dahin setzen, kriegst du eine Fläche, kannst deine Fläche ausdenken, ausfüllen. Am schönsten ist, wenn du ein viertes Wort hinsetzt. Da haben wir die Dimension, die die Bibel nennt, in Breite, in Länge, in Tiefe und in Höhe. Die Brüder meinten, dann treten wir ein in das göttliche Denken. Dann treten wir ein in eine Zusammenschau des Wortes Gottes. Wie die Worte zusammengehören. Mir fällt gerade ein, die alten Brüder haben uns immer gesagt, die Bibel widerspricht sich nicht. Und manche finden so viele Widersprüche in der Bibel. Ich glaube, es fällt nur, dass wir hingelangen zu allem Reichtum, der Vollgewissheit dieser Synesis. Und wir sehen, das ist ein Ring, ein Kämpfen des Apostel Paulus. Und jetzt merken wir, welch ein hohes Ziel der Apostel Paulus dabei hat. Dass wir kommen hinein in die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes Christi. Das hat unser lieber Bruder vorgelesen. Der Elberfeld hat leider nur in die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Da fehlt's. Da gibt es da verschiedene Handschriften. Und vielleicht hat es einen tiefen Sinn, dass es zu dieser Stelle verschiedene Handschriften gibt. Dass immer wieder vielleicht eine tiefere innere Schau nötig ist, die richtige Handschrift zu finden. Ich habe den Eindruck, dass eine Handschrift wohl die beste ist. hinein in die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters Christi. So hat es auch Karl Geyer geschaut. Und Karl Geyer war der Meinung, er hat sich ja mit den Geheimnissen in besonderer Weise beschäftigt. Wir haben ja von ihm und auch von Bruder Heller her das Wort von den Personalgeheimnissen. Wir haben von den 20 paulinischen Geheimnissen 14 paulinische Personalgeheimnisse herausgearbeitet. Und Bruder Geyer hatte eigentlich den Gedanken, dass dieses Geheimnis Gottes, des Vaters Christi, das tiefste ist. Ja, Gott war immer alles in sich selbst. Dann war der Sohn da. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Die Zeit, die dann war, kann niemand von uns ermessen. Pfarrer Böhmele von da drüben, er nannte das die Glückseligkeitsäon. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Wort. Man kann sich was darunter vorstellen, in welcher Weise, in einer Liebeseinheit, Gott ist die Liebe, wie er seine ganze Liebe in den Sohn gegeben hat, den ganzen Reichtum seiner selbst in den Sohn, wie der Sohn alles aufgenommen hat, Glückseligkeitsäon. Und wie dann ein Plan wohl entstanden ist, dass einem Vater der Gedanke war, mein Sohn, so wie du, so möchte ich viele Söhne haben. Und dann ist alles gereift. Dann sind die Welten entstanden. Wir haben im Hebräerbrief dieses schöne Wort, das uns das bestätigt. Gott will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Er ist so glücklich über seinen eigenen Sohn, den einzigen, den er hat. Er will viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Und jetzt ruft Gott Menschen heraus, die er zuvor erkannt hat, die er zuvor ersehen hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, dass er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Ich beachte aus der Bibel, einmal wird gesagt, er ist der Einziggeborene. Da ist er der Einzige. Er ist der Einzige, der im Schoß des Vaters war. Niemand kann den Vater kundmachen als nur dieser Einzige. Er ist der Erstgeborene. Wenn man die Worte sich ansieht von dem Erstgeborene, der Erstgeborene aller Schöpfung, der Erstgeborene aus Toten, der Erstgeborene der Brüder, hat immer Beziehung zu unserer Schöpfung. Da ist er der Erstgeborene. Und das ist so einfach, nicht? Wenn es einen Erstgeborenen gibt, folgen weitere. Aber wo er der Einzige ist, da ist er der Einzige. Und eins bewundere ich, liebe Geschwister, und das kann eben nur die Liebe, kann nur die Liebe. Wie die Liebe des Vaters in den Sohn gekommen ist, hätte der Sohn nicht sagen können, du lieber Vater, es ist doch so schön, wir zwei. Völlige Harmonie. Welche Not entsteht, wenn wir meine Schöpfung ins Leben rufen? Wenn wir dir einen freien Willen geben, einen bedingt freien Willen? Welche Schuld, welche Sünde, welche Not tritt hinein? Welches Chaos? Wer ist die Schöne, wir bleiben allein? Vater, der Sohn hat zum Vater Ja gesagt und bringt es in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet Johannes 17 so wunderbar zum Ausdruck. Wie sagt er? Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, damit sie alle eins seien, so wie wir eins sind. Das ist Söhnegemeinde. Oh, dieses tiefe, herrliche Wort. In Liebe hat er uns so vorbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Gott will Söhne haben, viele Söhne. Und er will alle diese Söhne zur gleichen Herrlichkeit führen, seines Sohnes. Das ist ein Geheimnis. Okay. Ich will weitergehen. Zeit ist gleich um. Von diesem Geheimnis heißt es nun, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ja, wie fängt es mit der Weisheit an? Wissen wir alle auswendig, nicht? Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Da fängt es an. Wir sind in eine Zeit eingetreten, wo die Gottesfurcht sehr abgenommen hat. Wir wollen es uns neu schenken lassen. Die Furcht des Herrn. Der Furcht des Herrn, 7. Stück, die uns genannt wird, Jesaja 11, Vers 2, darauf ruht das Wohlgefallen Gottes. Es ist auch an das Wort gebunden. Prophet Jeremia fragt im Auftrage Gottes: Wenn Sie das Wort nicht achten, welche Weisheit haben Sie dann? Wer das Wort nicht achtet, das Wort Gottes, da kann er Bücher schreiben über das Wort. Aber wenn es nicht in der Verbindung zu Gott ist, in der Ehrfurcht zu ihm, alles daneben. Welche Weisheit haben Sie dann? Jakobus gibt die Antwort. Es gibt eine natürliche Weisheit, die mag ja noch angängig sein. Es gibt eine seelische Weisheit, dann gibt es eine dämonische Weisheit und dann kommt die Weisheit von oben. Und da ist es so schön, wenn man das liest, die Stücke von der Weisheit von oben. Die Weisheit von oben ist aufs Erste rein, aha, nicht hochintelligent, nein. Das wäre schade für mich. Aber die Weisheit von oben ist aufs Erste rein. Das ist schön, Geschwister. Führt in die Reinheit hinein. Alle Schätze der Weisheit. Es gibt ein Geheimnis der Weisheit. Aber in welchem verborgen sind auch alle Schätze der Erkenntnis? Erkenntnis, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, denke immer gerne an das Wort von Karl Geier, 1. Mose 4, Vers 1. Adam erkannte seine Frau und sie gebar. Folgerung daraus, Erkenntnis ist das liebende Einswerden von Zweien zu dem Zwecke, eine Frucht hervorzubringen. Schön gesagt. Liebende Einswerden. Darum immer wieder das Wort von der Liebe, der Vollkommenheit. Das führt hinein in diese tiefe, wunderbare Erkenntnis, die dann dahin führt, liebe Geschwister, dass wir erfüllt werden zu der ganzen Fülle Gottes. Noch kurz zum letzten etwas. Das betrifft dann vielleicht die andere Seite mehr. Zunächst mal von dem Ring des Apostel Paulus, dass sein Wort nicht irgendwie verwässert wird. Dies aber sage ich, auf dass euch niemand verführe. Wir haben es gehört, unser Bruder betrüge. Das Wort kommt zweimal vor. Elberfeld tut die andere Stelle auch mit betrügen übersetzen. Steht beim Jakobus 1, 22. Dass niemand euch verführe oder betrüge. Wodurch? Durch überredende Worte. Ich glaube, genau könnte man es übersetzen. Durch Überredungskunst. Der Feind hat auch gute Leute. Und wir wissen ja, dass Paulus uns sagt, der Satan verstellt sich in einen Engel des Lichtes. Kommen alle mit dem Wort. Und irgendwie möchte man ein Wort teilhaben. Und manchmal meint einer auch sehr schön, wenn wir neue Gedanken kriegen, kann man mit neuen Gedanken vor die Brüder treten, die noch keiner gesagt hat. Denke dran, Paulus hat geschrieben, habe ein Muster gesunder Worte. Nicht interessante, gesunder Worte. Das Wort gesund bringt er in seinen letzten Briefen. in den sogenannten Pastoralbriefen. Gesunde Lehre, gesunder Glaube, gesunde Rede, gesunde Worte. Habe ein Muster gesunder Worte. Er nennt einiges im Kolosserbrief. Ich will schnell ein paar Dinge nennen. Das eine ist die Anzweifelung der alleinigen Mittlerschaft Jesu. Jesus und, damals schon, bis in unsere Tage hinein, Jesus und. Wir sagen, Jesus allein, Jesus allein. Ein zweites, die Philosophie, da wird ja Bruder Herbert Heinisch darüber sprechen, das heidnische Denken. Ich bin in Philosophie nicht bewandert, aber ich habe immer wieder von Brüdern gehört, dass viel von dieser sogenannten griechischen Philosophie in die Gemeinde Gottes hineingekommen ist und manche Gedanken immer noch anzutreffen sind. Ein anderes, Überlieferung der Menschen, das haben wir ja am ersten Abend dieses Wort gehabt, war ja auch Kapitel 2, am Schluss, wo dann noch dasteht, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Die haben zwar einen Schein der Weisheit, aber es sind Gebote und Lehren der Menschen. Das war ja auch der Kampf des Herrn gegen die vielen Zusatzinformationen, die die Menschen dazu gemacht haben zu dem Worte Gottes. Und ein anderes, Elemente der Welt. Ich würde das heute nennen der Zeitgeist. Wir sehen, es wäre also auch hier manch guter Kampf zu führen, liebe Geschwister. Die letzten drei Verse will ich nur kurz lesen, nicht mehr viel dazu sagen. Da heißt es, Paulus sagt, im Fleische bin ich ja abwesend. Ja sicher, er ist in Gefangenschaft. Aber er schreibt weiter, im Geiste bin ich bei euch. Er in der Gefangenschaft, weit weg, Kolosse. Er hat sie nie kennengelernt. Und doch kann er sagen, im Geiste bin ich bei euch. Es ist was Wunderbares, wie die Gemeinde in einem Geist verbunden ist. Darum kann Paulus sagen, im Geiste bin ich bei euch. In dem einen Geist sind wir verbunden. Er bringt zum Ausdruck, wir haben eine innige Verbundenheit. Da hat der Herr gewirkt durch seinen Geist. Er schreibt weiter, mich freuend und wahrnehmend eure Ordnung. Zur Ordnung sagt man allgemein, das ist der Platz, den jemand einzunehmen hat. Es ist immer wieder gut, wenn jeder weiß, welchen Platz er einzunehmen hat in der Gemeinde Gottes. Aber wir denken bei Ordnung auch an die Lebensweise, nicht? Dass unsere Lebensweise unter göttlichen Ordnung sein darf. Und dann schreibt er von der Festigkeit des Glaubens. Ich glaube, bei Böhmeler habe ich es gelesen. Er hat das dann genannt, das Bollwerk des Glaubens. Das steht fest. Das ist der gesunde Glaube, wie ein Bollwerk in Christo. Er schließt, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Denkt immer dran, wie ihr ihn empfangen habt. Das soll unser Leben prägen und gestalten. Nämlich gewurzelt, aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Hatten wir heute Morgen auch. Wir haben gelernt von anderen, sind gelehrt worden und wir sind dankbar dafür. Ich habe gesagt, Bibellesen allein ist was sehr Schönes und Notwendiges, aber wir brauchen immer wieder die Lehre und die Unterweisung durch andere. Ich habe erinnert an diesen Kämmerer aus dem Mohrenland, nicht? Verstehst du, was du liestest? Wie sollte ich, wenn mir nicht jemand unterweist, nicht? Und dann kriegt er die Unterweisung. Da gingen die Augen auf und hat es verstanden, nicht? Wir brauchen Unterweisung. Aber wir brauchen auch eigenes Lesen der Bibel. Ganz dringend, ganz wichtig. Und er schließt, der Apostel Paulus, überströmend in demselben mit Danksagung. angefangen hatte. Wir danken für euch alle Zeit. Wunderbar. Danken ist in der Welt ganz rar. Passt nicht zu finden. Die Menschen sollten Gott danken. So hat Gott seine ganze Schöpfung angelegt. Dass man ihn ehrt, dass man ihm dankt. Die Menschen haben es nicht getan. Gott hat sie dahingegeben. Dreimal dahingegeben. Nach Geist, Seele und Leib. Ich sagte schon, Heinrich Langenberg schrieb von der Kunst der Danksagung. Und dass diese Kunst der Danksagung in der Gemeinde Gottes gelernt werden kann. Gedanken alle Zeit, sagt Paulus, und uns ermuntert er, seid überströmend in demselben mit Danksagung.
So, vielen Dank für das feine Zeugnis, das uns sehr zu Herzen gegangen ist. Ich habe gar nichts mehr hinzuzufügen als das eine. Er schreibt, und so viele mein Angesicht nicht gesehen haben. Und dann frage ich, wenn heute ein Apostel Paulus hier wäre, was würde er zu uns sagen? Was würde er zu mir sagen? Was müsste er korrigieren? Wo müsste er um uns ringen und kämpfen wegen der eingebrochenen Verführung? Aber worüber würde er sich auch freuen, natürlich? Wollen nicht immer nur das Negative zeigen. Gott möge es schenken, dass das Wort in unseren Herzen weiterwirkt und wir es bewahren in einem feinen Herzen und dankbar sind für das Wort, das uns der Herr geschenkt hat. Wir wollen beten. Herr Jesus, habe Dank, dass du der Geber aller Gaben bist und dass alles von dir kommt. Dass wir von dir empfangen dürfen. Und da ist meine Bitte, dass doch nicht etwas dazwischen steht, zwischen dir und uns, was nicht zu dir gehört. Nimm die Blockaden weg des fehlenden Friedens, der fehlenden Barmherzigkeit und besonders der fehlenden Liebe. Dass doch auch uns dieses Band der Vollkommenheit zusammenschließen mag. Darf. Ja, nun danken wir dir für das Wort und möchten dich bitten noch einmal, dass du es in uns weiterleben lässt und segnest. Dass es uns auch Mut macht, immer tiefer hineinzudringen in deine Wahrheit und in dein Wort, es zu lesen, in der Gemeinschaft zu hören und es dann auch zu leben und weiterzugeben. So segne uns heute Abend, geh mit uns auch in den Abend, dann in die Nacht und bewahre uns in deinem Frieden und in deiner Gnade. Amen.